Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz, Episode Nummer 32, lieber Defner.
Die Glocken, die klingen.
Genau. Ja, wir sind hier nicht beim Gesangspodcast, sondern immer noch beim Weltwirtschaftspodcast. Aber es ist kein normaler Podcast und nicht nur, weil in zwei Wochen Weihnachten ist, sondern weil wir Geschenke vorstellen werden für Wirtschaftsinteressierte.
Mit denen man sich notfalls auch selbst beschenken kann.
Genau, also wer schon alle Geschenke hat, muss jetzt nicht abschalten, sondern kann zuhören und kann die eine oder andere Idee noch haben, wie er sich selbst beschenkt oder es gibt ja auch Geburtstage oder nächstes Weihnachten oder was auch immer.
Genau, wir haben ein bisschen was mitgebracht, was eben für Wirtschaftsinteressierte oder Menschen, die man vielleicht begeistern will für Wirtschaft oder auch nur für Optimismus. Ja. Ist ja meine Rolle dann hier
Geschenke
in dieser Show.
Für großes Geld und für kleines Geld. Mhm. Also für jeden Geldbeutel haben wir was dabei. Und vor allen Dingen, um Leute zu begeistern. Und der Dietmar, wenn ich das hier sagen darf, hat auch wieder seinen Büchertisch hier aufgebaut. Also es gibt auch Bücher hier, aber nicht nur Bücher. Ich habe ein Spiel mitgebracht.
Mhm. Und wir haben natürlich auch sozusagen Geldwerte, Geschenke oder Anlageideen, die man verschenken kann. Auch zum in die Hand nehmen.
Genau.
Für Edelmetallfans kann man schon mal verraten.
Jetzt hast du hier schon wieder, okay, genau.
Das haben zu viel wollen wir nicht vorher verraten. Nein, nein, das soll immer noch spannend bleiben. Wie beim Geschenke auspacken. Ja?
So ist es.
Ja, magst du anfangen vielleicht?
Ja, ich fange an mit... Ich fange mal mit einem Buch.
Okay.
Und zwar ist es ja immer
die
schwierig.
Die Deutschen verschenken ja wirklich sehr gerne Bücher. Ne?
Das tun sie, aber die meisten werden, glaube ich, ungelesen überlegt. In die Ecke gelegt. Aber das Buch, was ich jetzt hier habe, wird hoffentlich nicht in die Ecke gelegt. Und ich habe das aus eigener Erfahrung, kenne ich das ja auch, Kinder für Wirtschaft zu begeistern. Ist wahnsinnig schwierig, weil in der Schule spielt Wirtschaft keine so richtig große Rolle. Und ich muss immer zugeben, morgens, wenn ich den Kindern den Obstsalat schnipple, gucke ich immer CNBC, also diesen Wirtschaftssender. Dann kommen die Kinder und gucken immer ganz angewidert, was ich denn da machen würde. Und rot und grün, sage ich immer, rot geht runter und grün geht hoch. Aber so richtig begeistert habe ich sie noch nicht für die Börse. Und dann habe ich mich mal auf die Suche begeben und habe ein Buch gefunden, was speziell für Kinder gemacht ist. Und zwar heißt das Buch Felix und das liebe Geld und es ist von Nikolaus Pieper. Und jetzt könnte man ja denken, so ein Sachbuch ist wahnsinnig schwer, Kinder über ein Sachbuch zu begeistern. Aber es ist halt in Romanform geschrieben. Und die meisten Wirtschaftsbücher, die Romanform sind, sind dann so weit von der Realität weg, dass man zwar einen spannenden Roman hat, aber nichts mit Realität zu tun hat. Und dieses Buch schafft es, beides zu verbinden. Also einen spannenden Roman und dabei Wirtschaftswissen zu vermitteln. Und zwar geht es um Felix, der zu Hause sitzt und wo die Eltern ihm sagen, wir haben kein Geld mehr und wir müssen den Urlaub streichen. Und dann denkt er sich, ich will reich werden. Und dann macht er sich auf die Suche, hat auch noch einen Kumpel dabei. Und dabei machen sie ganz viel Geld an der Börse. Dann kommt jemand, der ihnen das Geld wieder wegnimmt, weil er ihnen böse Warentermingeschäfte macht.
Das ist also wirklich richtig für Fortgeschrittene.
Ja, richtig für Fortgeschrittene. Und dann setzen die Freunde alles an, die Gauner aufzuspüren und dann haben sie das Geld wieder und alles ist toll und dann sind sie reich. Und daran kann man so ein bisschen erleben, wie Wirtschaft funktioniert. Und ich werde es auch meinen Kindern schenken und mal hoffen, dass die das freiwillig zur Hand nehmen.
Sehr toll.
Und sich die Geschichte durchlegen.
Ist das auch was für große Kinder, die man für Börse begeistern will?
Also ich habe mir das angeguckt und fand das ganz spannend. Also ich würde das auch lesen. Ist halt aus einer Perspektive eines 12-jährigen Felix, aber trotzdem, was der 12-Jährige erlebt, der hat einen Vater, der ist Journalist.
Mhm.
Also, der wird arbeitslos.
Nikolaus Pieper war ja auch Ressortleiter der Wirtschaftsredaktion bei der Süddeutschen Zeitung.
Genau. Und das ist noch eine großartige Sache, dass da jemand schreibt, der auch was vom Metier versteht. Normalerweise wird die Wirtschaft immer sehr klischeehaft dargestellt. In der Börse sind immer die Bösen, die andere abzocken. Gut, da wird auch am Ende abgezockt, aber in der Börse kann man auch Geld verdienen. Auch das lernt man da. Also es ist eigentlich ein sehr cooles Buch. Und kann ich nur empfehlen, kostet 8,99, glaube ich. Also wirklich auch was fürs kleine Geld. Und das Schöne ist, er hat das schon mal aufgeschrieben in Anfang der 2000er Jahre und musste jetzt, weil die Welt sich ja sehr verändert hat, nochmal eine neue Edition rausbringen, 2018. Und da muss man ja feststellen, fürs Sparbuch gab es ja Anfang der 2000er noch ein bisschen Zinsen. Das gibt es ja heute nicht mehr.
Okay.
Also insofern ist es auch aktualisiert. Also wird man da nicht mit was konfrontiert, wo dann die Kinder denken, wenn ich ins Sparbuch mein Geld lege, kriege ich 4%. Also dieses hat er glücklicherweise überarbeitet. Insofern ist es auf der Höhe der Zeit. Tolles Buch.
Aha.
Ja. Aber du hast auch Bücher
mitgebracht. Ich habe auch ein Buch. Ich fange auch jetzt erstmal mit einem Roman an, der sich auch um Gelddinge dreht. Er heißt
Größere oder Kleinere?
Für Größere. Also ein Roman für Größere. Das ist auch ein ziemlicher Schinken. Hat hier in dieser Taschenbuchausgabe über 500 Seiten und ziemlich klein gedruckt. Und er heißt Das Geld von Emile Zola. Das ist keine überarbeitete Auflage, denn das Buch stammt aus dem Jahr 1891. Und zeigt dann aber auf der anderen Seite, wie aktuell Börse immer wieder ist durch all die Jahrhunderte, wie sich einfach gewisse Muster wiederholen, vor allem die psychologischen Muster, vor allem wenn es um Gier und Angst geht an der Börse, die bleibt eben über Jahrhunderte immer gleich. Und die Spekulationsblasen zeigen eben immer die gleichen Muster. Und das kann man in diesem wirklich sehr packend geschriebenen Roman sehr, sehr gut erkennen. Es ist schon ein bisschen ein paar Jährchen her, muss ich ehrlich sagen, dass ich dieses Buch gelesen habe. Ende der 90er, glaube ich, habe ich hier eine Auflage davon.
Ja, muss man
auch schon ein bisschen vergebt. Ja, in der Tat. Aber ich habe es nach wie vor in guter Erinnerung. Und es handelt von einem französischen, von einer Figur, die aus einer Reihe von Émile Zola-Romanen sozusagen bekannt ist, beziehungsweise die Familie. Und das ist sozusagen der letzte Teil dieser Reihe. Aber man kann diesen Teil wunderbar für sich alleine lesen. Aristide Rougon-Macquart. Und der hat in vorhergehenden Romanen sich schon mal zum Beispiel an Grundstücksbodenspekulationen versucht und ist zu Reichtum gebracht und dann wieder alles verloren. Jetzt will er sein Glück an der Börse versuchen, an der Pariser Börse. Und er will mal wieder den großen Coup wagen und versucht es mit Eisenbahn. Aktien sozusagen. Er will sein Geld, er wittert da ein Riesengeschäft und will den Bau von Eisenbahnlinien im Ausland finanzieren. Und das war ja wirklich auch mal ein Riesenboom. Boom. Ja,
wie New Economy, wie Internet,
absolut,
wie alles.
Ja. In Amerika vor allem, aber eben auch in Europa. Und alle haben gesagt, die Eisenbahn kommt, die wird alles verändern. Ja,
also hat sie auch gemacht.
Hat sie auch gemacht, ja.
Aber haben zu viele. Ich glaube, es gab zu viele.
Es gab zu viele.
Ja, genau. Davon spielt das Buch.
Okay. Ja, eben von den Eisenbahnlinien, die dann aufgebaut wurden im Ausland, und darum geht's eben. Und er hat dann dafür eine Bank gegründet und dann Papiere an den Markt gebracht und dann mit Manipulationen gearbeitet. Und diese Papiere sind immer weiter gestiegen und alle wollten diese Papiere haben. Und bis es dann am Ende zum Zusammenbruch kommt, ja, wir wollen ja nicht zu viel verraten, aber es ist trotzdem einfach enorm lesenswert, weil eben hier dieses ganze Auf und Ab, der man nie geschildert wird, und er schafft es natürlich, naja, wir verraten es noch nicht, okay, ne? Also wie es letztendlich im Detail ausgeht. Aber,
geht jetzt armer Schlucker raus oder nicht?
Wie gesagt, das Ende, aber es ist endet wie halt immer. Es endet wie immer bei Spekulationsblasen, muss man dann noch sagen. Ja, die platzen immer und die Akteure schaffen es nie, sozusagen in der Regel vorher auszusteigen.
Bullen?
Das ist jetzt nicht unbedingt ein Bullenbuch. Das ist einfach ein Buch, das eben zeigt, ich bin ja auch nicht immer bullisch. Ich sage ja nicht, dass man jede Spekulationsblase mitmachen soll. Ich finde, das ist jetzt gerade lesenswert in diesen Zeiten. Und ich habe ja gerade zum Beispiel vor einigen Spekulationsblasen gewarnt, zum Beispiel vor dem Bitcoin, wo ja Kollege Chapitz ja unbedingt gemeint hat, das ist das Ding, was die Welt verändert. Und mich hat es eben sehr, sehr an so eine Spekulationsblase erinnert, weil immer neue Kryptowährungen auf den Markt kamen. Oder das aktuellste Beispiel für Spekulationsblasen ist eigentlich dieser Cannabis-Hype bei Cannabis-Aktien, wo immer wieder neue Cannabis-Aktien kommen und die dann nach oben schießen. Und dieses Buch zeigt eigentlich eben, dass es das schon zu allen Zeiten gab, und damals waren es eben die Eisenbahnlinien und heute sind es die Cannabis-Aktien. Und deswegen ist es gut, wenn man so dieses Buch liest und einfach sieht, welche Emotionen einfach einen ergreifen, wenn man gierig ist und wenn man gierig wird. Und sich
wenn man
von dieser,
ängstlich ist, wahrscheinlich
dieser,
auch.
Genau, aber in dem Fall geht es ja eher um die Gier, und Gier und Angst sind beides schlechte Ratgeber an der Börse. In dem Fall geht es um die Gier, und deswegen, natürlich bin ich Bulle, aber ich bin keiner, der sozusagen blind durch die Welt geht, und man muss, ich habe natürlich auch schon mal Lehrgeld bezahlt und habe die Zeiten des neuen Marktes mitgemacht und gesehen, wie Gier einen Menschen dann auch beherrschen kann und wie schwer es ist, dann einfach auszusteigen aus einem boomenden Markt. Und davon erzählt dieses Buch, was ich jetzt noch besonders lustig finde, an dieser sehr abgegriffenen Ausgabe, hinten auf dem Klappentext, da ist dann eine Empfehlung drauf, und zwar schreibt da Hilmar Kopper, der Vorstandsvorsitzende der damaligen Deutschen Bank, der damalige Vorstandsvorsitzende der Deutsche Bank, nicht der damaligen Deutsche Bank, die gibt es ja immer noch. Aber Hilmar Kopper, bekannt geworden durch die Peanuts, ja? Ja. Ja, man erinnert sich. Und er schreibt, ich empfehle den Roman meinen Mitarbeitern immer wieder als Lektüre. Ich denke mal, Hilmar Kopper hat das damals als abschreckende Lektüre gemeint. Wenn man sich die Deutsche Bank heute, gerade an diesem Tag, an dem wir aufzeichnen, gab es wieder eine neue Razzia in Sachen Geldwäscheverdacht. Bei der Deutschen Bank hat man das Gefühl, die Deutsche Bank Mitarbeiter nehmen sich diese Romanfigur zum Vorbild. So das hat
haben
das
Sie auch gelesen.
Kopper.
Kann das auch anders dann werden?
Nicht gemacht. Also, meine Empfehlung, ein packend geschriebener Roman und auch für Leute, die sich nicht unbedingt für Börse interessieren, ist es einfach ein wunderbar geschriebener Roman von Emil Zola, Das Geld.
Schön. Und Deutsche Bank? Ja. Das sieht ja, das ist ja eine meiner Wetten, die, wo ich ja noch sehr gut liege und hoffe auch bis zum
Bis zur Auflösung
unserer Wetten, dass sie noch unter 10 Euro bleibt. Und das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Die Deutsche Bank ist ja bei jedem, bei jeder Sache mit dabei.
Dieser Podcast ist ja einige Wochen vorher aufgezeichnet. Deswegen möglicherweise sind wir dann bei der Ausstrahlung nicht immer ganz so auf dem aktuellsten Stand.
Ja, aber ich würde vermuten, dass die Hosse jetzt bei der Deutschen Bank hat. Das glaube ich nicht. So. Jetzt habe ich noch.
Also ist auf jeden Fall momentan noch keine Spekulationswelle, die wir bei der Deutschen Bank sehen. Erleben. Keine Spekulationsblase, nein, vor der wir jetzt warnen müssten. Da im Sinne von
muss ich das dir Geld. Recht geben. Aber ja, es ist so eine Abwärtsspirale. Das muss man leider auch.
Na gut,
aber
das besprechen. Heute ist Geschenkesendung. Heute Geschenke, da wird auch
da
nicht gestritten.
Doch, obwohl Weihnachten streitet man eigentlich.
Ja, Weihnachten dann schon, aber ja, bei dem
soll man hier
beim Geschenke-Einkauf.
Ja, außerdem hast du mir hier unterm Tisch mit dem Bitcoin mir vors Knie gehauen. Wer fängt hier an? Hat hier selbst so komische Internetaktien empfohlen, wie weiß ich nicht was?
Jetzt nicht wieder alles auf den Tisch packen.
Ja,
ist noch.
Es ist
in der Tat wie Weihnachten, da streitet man gerne.
Genau, das gehört zu Weihnachten dazu.
Ich habe auch gleich noch ein Buch, das man dann als Futter mit nehmen kann, wenn noch Weihnachten der pessimistische Onkel dann da ist, ja. Wird ja auch immer gerne dann
das
gestritten
Anti-Bären-Buch.
Über die, ja, das Anti-Bären-Buch. Anti-Pessimisten.
Es gab in Amerika so eine Bewegung, da wurde dann gesagt, was machst du, wenn du zu Weihnachten neben jemandem sitzt, der Trump gewählt hat und ein Trump-Fan ist? Wie unterhältst du dich mit ihm? Ja, das sind schwierige Sachen.
Mit anderen
was
Parteien in Deutschland auch passieren, wenn der AfD-Onkel da sitzt, ne?
Schwierig, ja.
Nein, politische Diskussion, ich meine, ich glaube, war auch immer mit einer Familie und jedes Mal haben wir gesagt, okay, diese Weihnachten reden wir nicht über Politik, weil es dann immer den großen Zoff gibt.
Macht ihr das?
Okay. Wir versuchen es jetzt einigermaßen zu vermeiden. Ja, es ist dann friedlicher. Man wird ja auch älter und vernünftiger.
Familie.
Und ich habe jetzt meinen Podcast mit
Chapitz.
Wenn die Großfamilie zusammenkommt, ja, jetzt kann ich mich mit Chapitz immer streiten und dann bin ich dann Weihnachten.
Waren die auch immer pessimistisch oder was war deren Idee?
Da gab es verschiedene Personen in der Vergangenheit.
Bevor wir jetzt hier die ganze Defnersche Historie lernen, komme ich zu meinem nächsten Geschenk. Und zwar Edelmetall, was zum Anfassen. Das ist kein Plunder. Du musst ja sagen, das ist nichts wert. Gold, das ist ja eine Chimäre, das ist ja nichts.
Hatten wir auch schon mal die Diskussion.
Die Diskussion hatten wir schon mal. Bei der Wette liege ich noch hinten, muss ich gestehen. Aber es ist knapp. Das könnte noch aufgeholt werden. Edelmetall ist ja eine der Anlageprodukte, wo gerade die Deutschen besonders ihm zugeneigt sind. Das heißt ja nicht umsonst in Goethes Faust, glaube ich, nach Golde drängt. Am Golde hängt doch alles. Ach, wir Armen.
Wir Armen, ja?
Wir Armen.
Ja, wir Armen. Ja. Es ist kein positiver Ausspruch über Gold.
Doch, es ist Gold. Wir drängen zum Gold.
Es zeigt, ja.
Aber jetzt, um jetzt nochmal vielleicht die Idee zu bringen, warum man ein Edelmetall verschenken sollte. Wusstest du, wie viele Währungen es in den vergangenen 100 Jahren in Deutschland gab? Wie viele? Ich habe mal nachgeguckt. Wie viele sind es in 100 Jahren?
In Deutschland?
Ja, in Deutschland.
Drei?
Acht.
Acht?
Acht, lieber Defner. Und jetzt siehst du, die Papierwährungen sind nämlich vergänglicher.
Kryptowährungen mitgezählt.
Nein, die aber geil. Es gab die Reichsmark, die Rentenmark, die neue Reichsmark. Okay. Dann gab es die alliierte Mark nach dem Zweiten Weltkrieg. Dann gab es die deutsche Mark.
Und Zigaretten gab es auch noch.
Im Osten gab es die Ostmark, Mark der Deutschland. Und es gibt den Euro. Also siehst du, das sind insgesamt acht. Ja. Und deswegen, Währungen sind vergänglich, aber Gold gibt es schon wie viele Jahre? Es gibt in unserem Trailer, haben wir das ja auch so schön gesagt. Und jetzt kann man sich überlegen, wie kann man das verschenken? Das kann man machen als Münzen oder als Barren. Münzen haben den Vorteil, die sind auch schön anzuschauen und da kann man auch verschiedene Prägungen holen, verschiedene Sachen. Man muss unterscheiden zwischen Goldmünzen und zwischen Silbermünzen. Goldmünzen sind generell, also auch steuerlich gerade, sind generell Mehrwertsteuer befreit. Und bei Silbermünzen ist es ein bisschen problematischer, wenn man Silbermünzen aus der EU kauft, also beispielsweise den österreichischen Philharmoniker, dann muss man darauf volle Mehrwertsteuer zahlen. Und wenn man ausländische Silbermünzen kauft, also aus Australien oder den Eagle oder weiß ich nicht, andere, oder den Krügerrand gibt es auch als Silbermünze, dann muss man nur eine verminderte Mehrwertsteuer zahlen. Also es wird auch steuerlich unterschiedlich gehandhabt. Und man muss bei Münzen aufpassen zwischen Sammlermünze, also das sind Münzen, wo es auch um den Sammlerwert geht, weil eine ganz bestimmte Prägung drin ist oder weil die Münze nur ganz selten gedruckt worden ist oder geprägt worden ist. Und zwischen Anlagemünzen, wo es eigentlich nur darum geht, dass man das Gold hat oder das Silber und was Schönes drauf gedruckt ist, aber nicht in kleinen Stückzahlen, sondern halt in großen Stückzahlen. Und das muss man vorher sich überlegen, was man da verschenken möchte. Und dann
aber
kann
schön
man.
Soll schon, schön soll schon sein,
wenn schon, man schon Gold. Schön soll schon sein. Ja, man kann überlegen, was man für Motive mag. Weil ich den Krügerrand, da ist so ein Springbock drauf.
Ja. Der ich ist bin ganz ja, hübsch. Wenn jetzt dieser Podcast ausgestrahlt wird in Südafrika, siehst eine du? Heimat des Krügerrandes.
Ja, ja, genau. Und die gibt es, wie gesagt, in Silber, jetzt auch in Gold. Dann gibt es den Maple Leaf. Das ist Kanada, dieses wunderschöne Blatt. Dann gibt es.
Gibt es ja auch in Silber, ne?
Den müsste es auch in Silber geben, ja.
Dann gibt es den richtig fette, große Münze, glaube ich.
Ja, es gibt die Münzen von 1/10 Unze bis zu einer ganzen Unze. Es gibt auch in unterschiedlichen Größen. Und deswegen auch für jedes Geld, deswegen kann man sich ausgucken. Und es gibt beispielsweise auch Australien, gibt es so Koalas oder so einen australischen Eisvogel. Also es gibt wunderschöne Motive. Also es ist, man kann sich, muss sich halt gucken, was man den Beschenkten auch schenken möchte. Man, wie gesagt, bei den Kosten geht es halt los von 1/10 bis zu einem ganzen, bis zu einer ganzen Unze. 1/10 kostet ungefähr 123 Euro. Und eine ganze Unze kostet gerade 1120. Also muss man zwischen diesen Sachen kann man wählen. Und woran man aufpassen muss, es sind halt riesen Preisunterschiede. Man muss halt relativ hohen Aufschlag zahlen. Also wenn man sich den Goldpreis an sich anguckt, liegt der unter dem Wert für eine Münze, weil A, muss die Münze geprägt werden, aber B, der Goldhändler macht auch einen Aufschlag. Also man soll die Preise vergleichen. Man sollte aber nicht den Fehler machen, irgendeinen unbekannten Online-Händler nehmen, von dem man nicht weiß, gibt es den überhaupt, kriegt man da auch wirklich die richtige Münze und so weiter. Deswegen sollte man welche nehmen, die einen Namen haben. Und dann kann man sich halt überlegen, welche Münze man nimmt, welche Stückelung man nimmt. Und überlegen, vielleicht auch einen Barren zu schenken. So ein Barren kann auch ganz hübsch sein.
Ja, so ein Kilobarren könntest du mir gerne mitbringen.
Weißt du, was ein Kilobarren kostet? 34.520. Ich habe gerade mal nachgeguckt.
Und der ist ja auch gar nicht so groß, wie man denkt. Ne? Bei der, also in Frankfurt gibt es ja bei der Bundesbank das tolle Geldmuseum. Ja. Da kann man sich ja solche Sachen angucken. Da, also jeder, der mal in Frankfurt ist und da vorbei kann bei das der Bundesbank.
Das ist cool.
Ist toll. Ja.
Aber ist auch, was das an dem Gold das Schöne ist, dieses Schwere. Und es gibt ja diesen Begriff im Angelsächsischen Sound Money. Und das ist ja, weil so eine Goldmünze auf dem Tisch, wenn die dann so, das ist Sound Money. Und deswegen, weil eben Gold ein ganz besonderer Material ist, was solide ist und was den Wert behalten sollte. Gut, der Goldpreis schwankt natürlich, also ganz im Wert 1:1 hat man nicht immer, aber ist ganz spannend. Und was es auch noch gibt für so Verschwörungsfreunde, also wenn man Verschwörungsfreunde hat, kann man so auch in Schokoladen.
Verschwörungstheoretische Freunde.
Ja, genau. Kann man so im Schokoladenformat kaufen. Also es ist dann so eine Goldplatte. Und die kann man dann so abmachen, so einzelne Stückchen. Und jeder, der dann irgendwie denkt, irgendwann muss ich vielleicht beim Bäcker mal mein Brötchen mit Gold bezahlen, kann dann so, für diese Leute gibt es so eine Goldplatte.
Ach so, das ist keine Schokolade. Ich dachte,
nein,
man kann,
ist ein
jetzt,
Gold,
man eine, kann eine, natürlich auch die Goldtaler als Schokoladentaler verkaufen.
Nein, das ist die Goldbarren. Das ist so ein Kombi-Goldbarren, wo man einzelne Sachen abbrechen kann. Fand ich ganz lustig.
Das ja, weil das ist immer das Problem beim Gold, wenn man sagt, das soll jetzt die Krisenwährung sein. Dann bist du da mit deinem Krügerrand im Wert von 1000 Euro und willst dann was zu essen kaufen. Und keiner kann rausgeben.
Dafür also deswegen diese Schokoladentafel. Ja.
Oder man hat eben kleinere Einheiten, kleinere Münzchen und so weiter. Ne? Ein bisschen
und auch den Barren kann man so bis von 1 Gramm nehmen. Also auch relativ klein. Das kostet dann, was kostet es? 34 Euro, glaube ich. Mhm. 34 Euro ein Gramm. Und das ist halt so goldene Handsam, ich sag's. Also gut. Also wer meint, dass er die Lieben damit beschenken will, hat jetzt hoffentlich was gelernt, wie man es macht, was man kauft, wo man es macht und so weiter.
Und Gold, eigentlich, wenn schon Gold, dann sollte man es in der Tat eigentlich physisch kaufen, weil
und auch an der Hand
Wertpapiere, die Gold abbilden, aber wenn du dann schon drauf spekulierst oder dich davor absichern willst, sage ich mal so, dass der große Finanzcrash kommt, dann...
Es muss nicht nur Anti-Crash sein, das kann auch einfach sein, dass man das schön findet.
Aber auf jeden Fall dann sich auch über die Lagerung Gedanken machen. Ne?
Wenn man zu viel hat, da hast du recht, dann muss man das in einem Safe, sollte man lagern.
Banksafe dann lagern oder.
Aber wir haben zu Hause eine Münze und die haben wir nicht im Safe.
Willst du jetzt verraten, wo der Einbrecher die findet?
Aber die kann man immer mal. Nein, das ist einfach dieses Schwere, dieses Material, das ist einfach was wirklich Großartiges, was man immer mal anfasst. Gern. Gut.
Ja, gut. Also eine Anlageidee vom Kollegen Chapitz. Ich habe nichts anderes erwartet, als dass er Krisenmetalle hier.
Metalle.
Das war Fränkisch. Das war Fränkisch.
Der Loder, der Loder Matthäus kommt ja durch.
Ich darf ja nicht mal Sächsisch sprechen.
Nein, also, wir haben von einem Menschen eine Mail bekommen, der schrieb, wir sollten die Sprachdialekte Deutschlands nicht so durch den Kakao ziehen. Ja, das fände er überhaupt nicht lustig. Also jetzt hör auf mit deinem Fränkisch. So.
Okay, ich habe auch ein Anlagegeschenk mit dabei und es wird vielleicht nicht die geneigten Stammhörer des Podcasts überraschen, dass wir natürlich auch in dieser Sendung einen ETF im Paket haben. Das finden wir beide gut, grundsätzlich ETF-Sparpläne und als Anlageobjekt. Und das ist natürlich dann auch eine Geschenkidee. Vor allem würde ich es eben empfehlen für Kinder und Jugendliche bis zu 18 Jahren, weil für die kann man dann ein Depot eröffnen und ihnen sozusagen dann in dieses Depot ein bisschen Startkapital dann in Form von ETFs legen. Depot eröffnen funktioniert eigentlich relativ einfach, kann man leicht bei Direktbanken machen. Man muss das natürlich dann mit Zustimmung der Eltern machen. Und du kannst vielleicht sogar aus eigener, du hast für deine Kinder
du kannst,
oder
genau, du kannst
hast das schon
für,
mal gemacht.
Für
ja,
Kinder ist das einfach.
Aus praktischer Erfahrung
berichten. Wenn man jetzt mal seinem Partner was schenken will, der schon volljährig ist, ist es schwieriger. Da machen das nicht alle Banken. Aber für Kinder kann man einfach ein Konto eröffnen. Und man kann es auch sagen, dass die Kinder erst zugriffsberechtigt sind ab 18. Und der Vorteil ist, wenn man es auf den Kindernamen macht, dass sie dann auch den vollen Freibetrag haben von 801 Euro. Also das ist muss man auch gleich einen Freistellungsauftrag machen. Würde ich sofort empfehlen, weil sonst werden die Dividenden abgezogen und das ist Mist. Also einfach Freistellungsauftrag gleich dazu. Der Nachteil ist, wenn man seinen Kindern wirklich das Konto eröffnet unter dem Namen und auch die Steuerfreiheit nutzt, dann gehört das auch den Kindern. Also kann man nicht irgendwann sagen, wenn die Kinder irgendwie 12 sind und die werden frech oder kommen in die Pubertät und sagt man so,
oder wenn der Papi gerade blank ist und sagt, muss mir ein Auto kaufen und so.
Das funktioniert nicht. Also was man den Kindern da überschrieben hat, das gehört den Kindern, wenn man auch den Steuerfreibetrag
ist. Ja,
aber
so bei der Goldman sind ja auch nicht anders. Ne? Also es soll ja wirklich den Kindern gehören.
Genau.
Das ist ja richtig,
aber es gibt ja Menschen, die meinen, da könnte man Steuern irgendwie sparen.
Ja, hallo, geschenkt
ist geschenkt.
Wir sprechen jetzt an der Stelle ja wirklich von echten Geschenken, die auch nicht wieder zurückgefordert werden. Ne? Das ist ja ganz klar. Also deswegen die Idee mit dem Depot. Und natürlich, wir haben einen Kollegen zum Beispiel hier beim Weltfernsehen, der hat auch für seine Kinder, vier an der Zahl, verschiedene Depots angelegt und der kauft dann immer Einzelaktien. Ja? Da kommt es dann natürlich zu großen Ungleichheiten, sage ich jetzt mal vorsichtig ausgedrückt, weil ein Kind hat dann zum Beispiel Deutsche Bank, ich nenne keinen Namen, ne? Deutsche Bank Aktien und Gazprom Aktien im Depot und das andere Kind hat zum Beispiel SAP Aktien, die super gelaufen sind und die Deutsche Bank Aktien, wir kennen ja die Performance, die eigentlich nur abschmiert die ganzen letzten Jahre. Ja, und da ist natürlich das Kind mit der Deutschen Bank ein bisschen das Buhkind und der andere mit der SAP ist der große Sieger. Also das sollte man tunlichst vermeiden, dass man da dann Kinder sozusagen mit unterschiedlichen Risiken sozusagen behaftet. Also wenn man Kinder beschenkt, dann also entweder nur eins oder eben alle irgendwie ähnlich. Und deswegen würde ich da in dem Fall wirklich abraten, einzelne Aktien zu verschenken, sondern dafür ist dann eben auch wieder ein ETF schon oft vorgestellt, auch in unserem Spezial ein perfektes Instrument, weil man damit eben große Märkte abdecken kann und einen sozusagen großen Geschenkkorb von Aktien
man
verschenken
hat kein
kann.
Mit, dann. Genau, stell dir vor, du bist das Kind mit der Deutschen Bankaktie, du wirst dir immer, du wirst mit einem Minderwertigkeitskomplex durchs Leben
vielleicht
laufen.
Vielleicht gibt es ja dann doch irgendwann mal eine Angleichung, aber ich meine, theoretisch, du sagst es ja, das ist Eigentum des jeweiligen Kindes und man kann dann nicht sagen, so jetzt müsst ihr alle wieder eure Aktien rausrücken, in einen Topf werfen. Also
aber
das gibt
Lustige
dann immer
ist, wenn die
Problem.
Kinder ihr eigenes Taschengeld da noch reintun und Papa dann so schlecht investiert, können die Kinder sogar im Zweifelsfalle die Eltern verklagen, dass sie das Geld schlecht angelegt haben. Und wenn ich mein Taschengeld in Deutsche Bank angelegt bekäme von meinen Eltern, dann würde ich diese Sache...
Für ein Geschenk kannst du dir
Eltern
nicht verklagen,
aber es gibt ja so, dass viele...
Geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul.
Da hast du recht, nur viele Eltern sagen ja dann packt er auch dein Taschengeld noch dazu und dann wird das vielleicht schlecht angelegt. Und
wenn du was für deine Kinder anlegst, ist es was anderes. Aber wenn du sagst, okay, ich gebe dir erst das Taschengeld und dann musst du es wieder rausrücken, ist ja auch blöd. Deswegen lieber gleich.
Gleich
in ETFs. Wir haben ja immer unsere Standardempfehlung, den ETF auf einen weltweit anliegenden Index, der auch die Emerging Markets mit beinhaltet und das ist der MSCI All Country World.
ACWI.
ACWI, A-C-W-I, So abgekürzt.
Ganz, da findet in ganz man vielen dann, ETFs ja, hat man diese Abkürzung. Genau. Deswegen.
So findet man den auch im Internet, wenn man ihn dann sucht oder bei ja, zum Beispiel speziellen Seiten, die ETFs dann abbilden. Zum Beispiel Just ETF ist da ganz interessant. Also da kann man ihn finden. Ja, das ist eine Möglichkeit und ich würde dann eigentlich empfehlen, was wir ja in der Sendung auch immer wieder empfehlen, wenn man dann sowas verschenkt, würde ich es als Sparplan verschenken, weil dann hat man eben auch nicht das Risiko, dass man jetzt einen großen Batzen auf einen Haufen verschenkt und dann irgendwie kommt da doch der von Chapitz vorhergesagte Aktiencrash und dann ist irgendwie das Geld gleich mal ein bisschen weniger wert und das ist dann psychologisch nicht so schön, wenn man es jetzt auf 12 Monate verteilen würde. Also ich würde einen Sparplan machen, zum Beispiel mit 25 Euro kann man ja anfangen und das wären dann insgesamt 300 Euro, wenn man so viel im Budget hat zum Verschenken und mit solchen Summen sollte man ja auch anfangen, weil auch wenn man eine Einmalsumme anlegt, es kostet ja Gebühren bei den günstigsten Direktbrokern, muss man ja auch schon 4 Euro oder so Gebühren zahlen, also weniger als 100 Euro machen wenig Sinn, weil man ja dann irgendwo mehr Gebühren zahlt, als sozusagen dabei rauskommt. Also es sollte schon eine kleine Summe sein, die man da anlegt und entweder eben als Einmalanlage oder eben als Sparplan 25 Euro im Monat und das auf 12 Monate verteilt und dann hat man so eine Anschubfinanzierung und vielleicht findet sich dann jemand, der diesen Sparplan zum Beispiel weiterführt oder ja, das Kind kommt selber auf den Geschmack und will selber was investieren.
Das wunderbare Buch, was ich eben empfohlen habe.
Spätestens, genau, oder wenn es ein bisschen Fehlarbeit macht oder was auch immer und merkt, Mensch, also in Sparschwein werfe ich mein Geld nicht mehr, sondern ich lege es da mal an. Und wenn da mal so ein Depot da ist, dann ist es eben viel, viel leichter, dann eben mal was anzulegen, was man von Omi zugesteckt bekommt, als wenn man immer diese Hürde hat. Das ist ja auch mal eine ganz große Hürde, so ein Depot zu eröffnen.
Ja, ich weiß, meine Kinder haben auch so ein Sparschwein zu Hause, beziehungsweise so ein normales Teil und dann packen sie das Geld immer rein und wir haben es noch nicht geschafft, das so zu machen.
Das ist ja der Punkt. Ne? Und früher hat ja Sparen noch, zu unseren Zeiten hat man ja noch Zinsen bekommen, gut, da war das ja auch irgendwie ein nettes Erlebnis. Das gibt es ja nicht mehr und deswegen muss man auch heute anders sparen und deswegen wäre es halt wirklich gut, wenn man schon Kinder und Jugendliche ans Aktiensparen gewöhnt und dann ist es dann später nicht wieder so eine große Hürde. Das ist ja unsere Botschaft hier, dass wir eigentlich den Deutschen zu einem Volk der Aktionäre machen. Genau.
Und du hast doch so ein wunderbares Buch gebracht.
Das finde ich ja doch nicht so.
Doch, ich finde, das ist was Haptisches. Weil mein Geschenk war ja haptisch Gold und du hast ja dann so ein Sparplan.
Der Gedanke ist ja dann, also ich bin ja noch nicht ganz fertig. Also zum einen, entweder man verschenkt eben diesen MSCI World All Countries oder man kann natürlich auch zu Weihnachten mal sagen, okay, da will ich auch mal vielleicht nochmal einen Schwerpunkt setzen oder so ein bisschen mit der Idee etwas verschenken. Es gibt ja auch ETFs zum Beispiel, die ethisch wertvoll anlegen, Sustainability Indizes, nachhaltige Indizes abbilden oder Indizes mit Social Responsibility. Das gibt es auch, das kann man auch verschenken, auch als Einmalanlage. Das ist eben auch eine Möglichkeit. Oder in diesen Zeiten, wo die Technologieaktien enorm runtergeprügelt worden sind und wenn jemand technologieaffin ist und sagt, okay, das ist die Zukunft, die wird die Welt verändern, dann gibt es auch eben Technologie-Indizes, die man als ETF abbilden kann. Und da hat man dann auch einen breiteren Korb. Also grundsätzlich als Basisanlage immer den großen Korb, auch wenn man größere Summen investiert. Aber wenn man jetzt mal ein paar hundert Euro investiert, kann man auch mal so einen Branchenindex nehmen. Ne? Und deswegen würde ich eben auf jeden Fall noch dazu schenken, ein Spezial von der Stiftung Warentest, von Finanztest, das ist jetzt ganz frisch auf den Markt gekommen. Ein Sonderheft zum Anlegen mit ETF und die Finanztests sind eben auch große ETF-Fans und haben da auch wirklich gutes Know-how immer wieder über all die Jahre sich erarbeitet und das ist eigentlich so ein Heft, das kostet 12,90 Euro und bietet wirklich kompaktes ETF-Wissen, jetzt auch für Leute, die sich einfach so informieren möchten, aber ist es eben dann schön, wenn man nicht nur irgendwie ein Gutschein für einen Sparplan verschenkt, sondern eben demjenigen auch noch was in die Hand drücken kann. Das würde ich auf jeden Fall mit dazu schenken. Und da geht es dann vom einfachen Einsteigen in ETFs, wird erstmal erklärt, was sind denn überhaupt ETFs, Basiswissen und so weiter und so fort. Der Weg zum ETF-Depot, da kann man sich ja dann auch Anregungen holen, wenn man sozusagen für Kinder das anlegt. Und dann werden über verschiedene ETFs dann einfach vorgestellt. Zum einen die ETFs für alle, die wir immer wieder empfehlen, die den Breitenmarkt abdecken und dann eben auch immer mal so Spezial-ETFs und über 750 ETFs sind dann im Test und werden sozusagen durchgecheckt. Da kann man sich dann eben was aussuchen, was man dann schenken möchte an ETF und das Heft gleich mit dazu schenken. Das wäre mein ETF-Geschenk. Schön. ETF-Freunde sollt ihr sein. Ja.
Jetzt fängst du wieder an, hier Floskel.
Nein, das war schon mal ein Werbespruch für ETFs, ja.
Ist das wirklich so?
So wie ETF-Freunde sollt ihr sein.
Ist mir klar. Ich hab's verstanden.
ETF-Freunde sollt ihr.
ETF-Freunde. Das ist ein schönes Spezial hier für den Finanztest. Ich habe auch vorhin mal durchgeblättert. Und diese MSCI All Country World gibt es immer als ethische Variante auch. Also es gibt auch den gleichen Index, nur ethisch.
Das zum Beispiel ist zum Beispiel eben auch in diesem Heft drin, dass das zum Beispiel auch, man muss jetzt gar nicht das Gefühl haben, dass wenn man dann mit sozusagen gutem Gewissen anlegen möchte, dass das dann Rendite kostet, sondern hier gibt es zum Beispiel einen Chart, der bis 2013 zurückläuft, wo eben dann der Sustainability, nee, das ist in dem der Social Responsible Index von MSCI World läuft gegen den MSCI World, der jetzt wiederum die Industrieländer nur abbindet allerdings, und die laufen quasi
parallel.
Also quasi parallel, da hat man keinen Renditeverlust, wenn man ethisch wertvoll anlegt.
Wir haben auch mal eine Geschichte zugemacht, das kann man machen.
Und gerade an Weihnachten will man ja auch irgendwie was, wenn jetzt der Leute, also das ist
ja
auch für die Leute.
Sind ja auch immer, die wollen die Welt verbessern.
Ja, wollen die Welt verbessern, und man hat das Gefühl, ja, man will ja aber auch nicht irgendwie so, keine Ahnung, etwas ethisch nicht Wertvolles verschenken. Und deswegen kann man Gutes tun und dabei Geld verdienen. Es passt beides zusammen. Das geht.
So, jetzt das Leuchten in den Augen vom Chefetz. Sehr schön, jetzt komme ich hin.
Du kannst deine Goldmünzen auch eintauschen. Bei den Goldmünzen dieser das ETF
ist was völlig anderes.
Ja, ja.
Das die muss Goldmünze man auch behalten. Hat man in der Hand, die hat man, das ist was, ein ganz anderes Gefühl. Das ist auch für andere Umstände. Also Gold hat man einfach so als.
Ich habe früher auch immer so öfters mal so Münzen geschenkt bekommen.
Was
so,
Feines.
Ja, ich weiß auch nicht mehr, was aus denen geworden ist, ehrlich gesagt. Das waren immer dann, aber so Bundesbankmünzen, so 5 Euro.
Gibt es auch.
5 D-Mark-Münzen.
Ja, aber das ist.
Aber das waren ja so kleinere Sammlermünzen, die sind jetzt wirklich nicht. Aber es war natürlich auch ganz nett so.
Ja. Es gibt unterschiedliche auch jetzt. Man kann irgendwie Kaiser-Wilhelm-Münzen kaufen, die sind aber leider dann nur so. Das ist ein Fehler, den viele machen. Wenn die im Internet sich anguckt, sehen die Münzen immer groß und fett aus, und man sollte immer genau drauf gucken, wie groß die wirklich sind. Ich habe heute beispielsweise so eine Kaiser-Wilhelm-Gedenkmünze gesehen, da dachte ich mir, wow, wie groß ist die denn? Und dann ist sie eigentlich nur so groß wie ein 20-Cent-Stück. Und dann muss man halt vorher immer, wenn man sowas kauft, nochmal genau
und
hingucken,
gesagt,
was
kauft
man.
Nur bei sozusagen wirklich anerkannten Goldhändlern.
Genau,
da gibt's
nur
ja
bei
paar,
anerkannten Goldhändlern. Da gibt es, weiß ich nicht,
Pro Aurum,
die Gussa Goldhandel. Also es gibt
oder manche Banken sind auch gut spezialisiert. Dann.
Ja, aber die wenigsten haben noch so ein richtig gutes Angebot. Und man sollte immer gucken zwischen Kauf- und Verkaufswert. Das sind halt relativ große Unterschiede. Und die sollte man mal vergleichen, um zu sehen, ob man einen guten Deal macht.
Aber
eins
ist ganz klar, wenn man es jetzt jemandem schenkt, wo man weiß, der versilbert die.
Dann sollte man
die
lieber Bargeld schenken.
Gleich, nee, sozusagen,
das ist, für die ist es nichts.
Zwischen Weihnachten und Neujahr.
Das ist schlecht.
Dann doch lieber das Scheinchen. Ja?
Dann lieber das
Weil
Scheinchen.
Weil dann hat man wirklich dann 20% Wertverlust. Oder so
ist es. Ist nicht ganz so viel, aber es sind 15% ist der Spread zwischen Kauf und Verkauf. Also wenn man weiß, dass derjenige das nicht mag, sondern und als Geldersatz sollte man es dann nicht schenken. Da hast du völlig recht.
Okay.
Jetzt was ist Weihnachten ohne Spielen?
Ja, gar nichts.
Siehst du,
Weihnachten und an Weihnachten, wir spielen ja zum Beispiel dann immer, also wenn unsere Großfamilie dann immer zusammenkommt, am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag, meine ganzen Geschwister und so weiter und Nachwuchs und dann spielen wir dann immer Stadtland Fluss. Okay. Traditionell.
Ja. Tut auch nicht weh,
das
nimmt man auch
nicht.
Keinem weg. Was?
Dann nimmt man keinem was weg. Nee,
so ist es.
Nee. Und das kann man auch einfach spielen.
Dabei. Ich habe hier ein Spiel dabei, was auch die eine oder andere Familie schon zum Streite gebracht hat. Monopoly.
Ja, da
aber
kann ich auch noch eine Geschichte
geil.
Dazu erzählen.
Es ist aber kein normales Monopoly, sondern es ist ein neues Monopoly. Monopoly for Millennials.
Okay.
Also für die Generation von Menschen, die, glaube ich, zwischen 1980 und 2000 geboren sind, dass sie so 30 bis 40 jetzt sind, und für die ist dieses Spiel, also es steht drauf. Ich würde sagen, dass die Generation das Spiel nicht so lieben wird, weil das sehr, sehr klischeeträchtige Sachen sind. Also zum einen geht es darum, man geht davon aus, dass sie eh kein Geld haben, und nach dem Motto, vergiss das Eigenheim, du kannst es dir eh nicht leisten. Und statt dass man Eigenheime kauft.
Das ist doch mal eine schöne bärische Empfehlung, ne?
So nach dem Motto. Genau. Und jetzt geht es halt nicht darum, dass man jetzt Immobilien oder Straßen oder was auch immer aufhäuft, sondern man soll Erfahrungen machen, wie es den Millennials immer gesagt wird, macht doch Erfahrungen. Und das ist auch der Sinn des Spiels, dass man nicht den anderen versucht, in die Pleite zu treiben, was du wahrscheinlich, das Monopoly, was du kennst.
Das hab ich jetzt wieder verraten.
Ja,
ne? Ich wollte jetzt meine Monopoly-Erfahrung selber erzählen.
Das ist halt die Idee. Und das Lustige an der Sache ist, du hast halt nicht diese ganz normalen Monopoly-Spielfiguren, sondern du hast dann halt ein Smiley oder ein
E-Bike. Wir haben uns alle lieb. Du
oder
hast doch kein Monopoly mehr.
Du hast halt oder so, mit so einem Hashtag kannst du über das
Spielfeld
gehen.
Wir haben uns alle lieb.
Ja,
aber gibt es dann auch überhaupt Gewinner, oder haben wir am Ende alle gewonnen?
Und du, nein, je nachdem, was du halt für Erfahrungen gemacht hast. Und die Erfahrungen sind dann halt so ein Yoga-Retreat, den du machen kannst. Oder du gehst ins vegane Avocado-Bistro. Oh, so, wirklich alle Klischees, die diesen Millennials tun. Und es gab natürlich gleich die Ersten, die gesagt haben, eine Statistik ist aber, 4 von 10 Millennials haben aber ein Eigenheim. Und es hat natürlich Millennials auch getroffen, weil sie hier so dargestellt werden wie die Generation Praktikum, die 3 Studien gemacht hat, Studienabschlüsse hat, aber nur von Befristeten zu befristeten Arbeit. Das ist so die Idee, die hinter diesem Spiel ist. Und das Lustige ist auch, wenn man auf das Cover drauf guckt, da steht auch drauf, gewonnen hast du, wenn du Spaß gehabt hast.
Also auch der Weg ist das Ziel. Am Ende wollen wir doch alle was zum Spiel gewinnen. Ist denn ein Spiel ohne Gewinner und Verlierer?
Es geht darum, Erfahrung zu machen.
Wir spielen nur um die Ehre.
Und lustig durchs Leben zu gehen und einfach dich selbst zu bespielen. Doch, das ist ein lustiges Spiel.
Da würde ich doch echt den Klassiker empfehlen.
$20 kostet das Spiel und das ist wunderbar. Monopoly for the Millennials. Ich glaube, es gab Lieferengpässe, weil das Spiel war so beliebt, dass alle Welt das haben wollte. Es war natürlich auch verhasst von vielen, weil genau diese Klischees getrieben waren. Und
gut, den Klassiker hat wahrscheinlich jeder zu Hause. Wer ihn noch nicht hat, da finde ich, kann man dann schon auch den Klassiker verschenken. Und wie gesagt, also wir haben zu Hause dann immer gerade gerne in den Weihnachtsferien und so weiter mit meinen 2 Schwestern und meiner Mutter haben wir dann immer Monopoly gespielt und ich habe immer gewonnen. Ja. Ich habe sie immer in die Pleite getrieben. Ich habe aber ehrlich gesagt immer die Spielregeln etwas verändert. Ja, ich habe damals schon irgendwie, ohne zu wissen, was ein Hedgefonds ist, irgendwie so ein bisschen Hedging betrieben und wir haben dann immer sozusagen konnten unbegrenzt, ich habe gesagt, die Bank muss unbegrenzt Kredit geben. Ja, und ich habe dann immer großzügig Kredite mir genommen. Und diese Schlossallee zugebaut mit Hotels, bis nichts mehr draufgepasst hat. Und da bist du mal ein paar Mal draufgekommen und schon war die Miete so hoch. Und dann habe ich eine Schwester nach der anderen in die Pleite getrieben. Meine Mutter hat dann immer so sozial, wie sie veranlagt, ist dann immer so den Schwestern noch ein bisschen Geld zugesteckt. Hast du noch ein bisschen was, dass du nicht gleich pleite bist und so.
Der Dietmar.
Aber am Ende hat das Geld bei mir gelandet.
Aber das ist genau das, was die Welt kaputt macht.
Es ist doch nur ein Spiel.
Zusammenraffen und andere ausnehmen und Sachen akkumulieren. Und jetzt kommt wirklich in der Welt viel mehr darauf an, dass du nicht Sachen besitzt, sondern dass du einfach Erfahrungen machst. Das ist eigentlich so schlecht, ist es nicht. Dass man muss nicht mehr so alle Sachen besitzen. Wenn man ein Auto fahren will, muss man es nicht besitzen, sondern kann es sich einfach.
Sharing Economy.
Das ist das moderne Leben jetzt. Und das ist in diesem Spiel sehr schön.
Und
das,
was du ja machst,
ist das Alte.
Aber als Spiel macht es schon am Anfang noch mehr Spaß.
Zu Weihnachten ist es eher der Weg in die Katastrophe, wenn du ein richtiges Monopoly spielst, glaube ich. Insofern ist das eher das
Nette. Es gibt auch noch schlimmere Spiele.
Außerdem merkt man dabei selbst.
Therapy oder sowas. Das ist ganz furchtbar.
Das ist aber was anderes.
Oder Risiko. Ja, wir haben auch Risiko gerne immer gespielt, ja.
Okay.
Aber ich erzähle davon.
Okay, das ist. Dann hast du jetzt. Was hast du noch dabei?
Ich habe. Jetzt kommt noch die frohe Botschaft zur Weihnachtszeit.
Die Bibel.
Ja.
Die neue Bibel. Weiß nicht, was du jetzt hast.
Weil in der Tat, Weihnachten ist ja das Fest, wo in die absolute Dunkelheit das Licht kommt. Es ist ja nicht nur sozusagen die christliche Tradition, es sind ja schon andere Traditionen, die eben solche Lichterfeste kennen und so weiter und so fort. Ja, es ist also, eigentlich ist Weihnachten das Fest für Optimisten, muss man sagen. Vorher ist alles dunkel und kalt und deswegen, meine Theorie ist ja auch, dass die Schützen deswegen in dieser kalten Jahreszeit geboren sind. Die Schützen sind ja ausgeprägte Optimisten und deswegen, dass sie deswegen so optimistisch sind.
Wer es jetzt noch nicht kapiert hat, der Defner ist einer von denen. Gut. Und ich habe Geburtstag im Mai und da brauche ich diese rosa-rote Brille.
Da ist er einfach so in die Sonne gefallen und hat gedacht, und plötzlich hat er natürlich dann sein Trauma, als es dann Winter wurde. Ja, und seitdem denkt der Chapitz immer, oh Gott, die Welt geht unter, ja? Nix. Weil es kann nicht so bleiben, wie es ist. Nein.
Ich gehe nicht so rosarot naiv durch die Welt und sage, alles
kommt.
Ist gut.
So. Und also das Buch heißt, warum es uns noch nie so gut ging und wir trotzdem ständig von Krisen reden. Also der Titel sagt schon mal sehr viel über dieses Buch aus. Wurde geschrieben von Martin Schröder. Er ist 1981 geboren und ist
Millennial damit.
Ein Millennial, ja. Ja. Und ist Professor für Soziologie an der Philipps-Universität in Marburg. Er spezialisiert auf Wirtschaftssoziologie und international vergleichende Gesellschaftsforschung. Und gleich das erste Kapitel gefällt mir wirklich.
Jetzt liest er wieder vor.
Ja, ich werde bisschen durchblättern.
Aber also das erste Kapitel. Vielleicht zum Teekocher gehen, kurz den Tee holen.
Geh mal raus, das könnte der Sache eigentlich dienen, wenn du nicht die ganze Zeit dazwischen quatscht. Ja? Ja? Kann ich hier in Ruhe mal ein bisschen mein Buch vorstellen. Also, aber es ist eigentlich für dich. Ich würde es eigentlich am liebsten dir schenken, aber ich muss es behalten.
Ich würde es beim Joggen auch sowieso den Podcast nochmal.
Ich könnte das jetzt auch rausgehen. Das Buch würde ich dir gerne schenken, aber das behalte ich, weil das sind so viele gute Argumente drin für künftige Podcasts.
Brauchst du das denn?
Brauche ich, ja.
Das sprudelt raus, kann, ja von dir aus
ja,
raus.
Ja, aber es ist immer gut, wenn man auch ein bisschen Bestätigung kriegt, ja. So. Das ist, der Christ liest ja auch immer in der Bibel und so und bestätigt sich immer wieder aufs Neue. So. Okay, also. Das ist mein neues Optimistenbuch. So, und das erste Kapitel gleich ist überschrieben mit, warum wir Pessimisten zuhören, obwohl Optimisten Recht behalten. Ja? Willst du nochmal nachlesen hier? Ja? Trifft auch dann immer auf die Headlines von Herrn Chapitz zu, in der Welt und so weiter. Ja? Und da schreibt er halt dann nochmal, dass noch nie so ein großer Anteil der Menschheit ein so langes, sicheres und zufriedenes Leben geführt hat wie heute. Dass noch nie so wenig schiefgelaufen ist auf der Welt und führt es aus. Und dass es noch nie auf der ganzen Welt so viel Wohlstand und Frieden gegeben hat. Und natürlich, dass es auch den Deutschen noch nie so gut ging wie heute. Und dass dann auf der anderen Seite die Wahrnehmung eben wieder eine ganz andere ist, dass über die Hälfte der Deutschen meint, dass die Welt schlechter wird und dass 99,5% aller Deutschen zum Beispiel unterschätzen den realen Rückgang auf der Welt.
Wie den realen Rückgang?
Ne, dass eben die den realen Rückgang der Armut.
Ach, die Armut nicht dazu gesagt.
Den realen Rückgang der Armut. Oh, gut, dass du aufgepasst hast. Ja, den realen Rückgang der Armut. Nein, also. Dass die Armut eben immer weniger wird und dass die Deutschen das einfach nicht richtig einschätzen. Ja? Und er schreibt auch, es geht in dem Buch nicht um bloßen Optimismus. Er schreibt, er selbst sei kein besonders optimistischer Mensch und es geht auch nicht darum, die Welt positiv zu sehen, obwohl sie schlecht ist. Es geht vielmehr darum, sich klarzumachen, dass die Welt anhand messbarer Fakten weitaus besser ist, als wir gemeinhin denken. Es geht nicht um Optimismus, sondern um Realismus, denn derzeit sind wir pessimistischer, als die Daten es hergeben. Zitat Ende. Und der Chapitz behauptet ja zum Beispiel in diesem Podcast immer wieder, er sei der Realist. Natürlich. Und dann kommt er mit seiner pessimistischen Sicht der Dinge. Und hier in diesem Buch kann man eben lernen, dass es viel mehr Grund zu realistischem Optimismus gibt als zu Pessimismus. So. Und dann schreibt er, warum ist das so? Warum nehmen wir die Welt schlechter wahr, als sie ist? Es liegt an drei Wahrnehmungsfehlern, die uns zu Pessimisten machen. Drei psychologische Fehler. Auf der einen Seite jetzt kommt die rosa-rote Brille, die du mir immer vorwirfst. Ja. Der rosa-rote Blick, das ist psychologisch erwiesen durch eben viele Experimente, der bezieht sich vor allem immer auf die Vergangenheit, dass wir die Vergangenheit eben immer besser sehen, als sie tatsächlich war. Er bringt zum Beispiel das Beispiel, dass wir in Familienalben und so weiter haben wir immer nur Fotos, wo wir lächelnd sind und die ganzen Krisen und all das Schlimme, was war, das haben wir vergessen. Oder die Beispiel, dass sie alle denken, die DDR war so toll und die Nostalgie-Fans und so weiter.
Hab
und
ich
so.
Ja nie erzählt.
Hast du nie gesagt, ausnahmsweise mal, aber es gibt solche Leute. Ja. Dann gibt es den Wahrnehmungsfehler des Negativitäts-Bias, was eben auch psychologische Studien immer wieder zeigen, dass uns eben negative Signale stärker beeinflussen als positive. Habe ich ja auch schon oft hier erwähnt, ja, das Beispiel mit dem Segelzahn, dass wir das eben aus der Steinzeit gelernt ist, dass wir von Gefahr flüchten müssen.
Ja, muss man, weil im Zweifelsfalle
der Tod nicht mehr. Das ist eben der große Unterschied.
Ja, aber
das
ist halt genetisch bei den Leuten kodiert.
Ja, lieber das ist genau der Punkt. Das führt er ja aus. Ne? Aber dass dadurch eben die Welt schlechter wahrgenommen wird, als es ist und das dann möglicherweise und
Rückkopplungseffekte gibt.
Ja, und er sagt dann eben auch, und dass die Welt, natürlich die Medien letztendlich uns auch immer ein anderes Bild nochmal dann zeigen, als es sozusagen im Durchschnitt dann tatsächlich ist, weil die Medien natürlich immer das Besondere hervorheben. Das Negative, schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten aus Sicht von Journalisten. Ist ja auch klar, weil es eben natürlich die Besonderheit ist, wenn ein Krieg stattfindet und man nicht berichtet, dass gerade mal kein Krieg stattfindet und so weiter und so fort.
Aber das haben die Leute hier nicht. In unserem Podcast gibt es ja den Optimisten, den Defner und den Pessimisten, den Chapitz.
Genau.
Und deswegen haben wir eigentlich für beide Seiten, haben wir gesagt.
Und dann führt er eben weiter aus, dass eben es aber passiert, wenn man zu sehr auf Untergangspropheten hört oder auf Pessimisten, dass man die falschen Schlüsse daraus zieht. Das führt er eben auch aus, bringt auch ein paar historische Beispiele von Marx, der vor der Verarmung der Massen gewarnt hat.
Wenn du weiterliest,
dann
können die das einfach runterladen und als Hörbuch verschenken.
Nein, ich lese ja nicht vor.
Meine Damen und Herren, laden Sie das Buch, laden Sie den Podcast runter und verschenken Sie statt des Buches.
Historische Irrtümer, wo man dann eben zum Beispiel Marx dann durch seine Revolution Millionen in den Tod getrieben hat, ja, und sind in anderen Ländern irgendwie die Leute am Kapitalismus, der den Wohlstand geschaffen hat, davon profitiert haben und so weiter. Und so
fort. Schön.
Er warnt also vor falschen.
Du hast ja alles unterstrichen.
Ja, ich habe alles unterstrichen.
Das Buch ist ja wirklich
5:30 aufgestanden. Ja? Das ist so ein Buch, wo man alles unterstreichen kann.
Er hatte Bettflucht und dieses jedes.
Nein, ich wollte mir ein bisschen einlesen, dieses Buch. Ja, habe ich erst vor kurzem auf den Tisch bekommen. Und dann geht er eben so. Das ist
Miese Peter. Jetzt sag mal, wie es heißt, damit die Leute. Jetzt hast du so viel erzählt vom Buch.
Und dann geht er verschiedenen Fragen eben nach. Versinkt der Planet im Chaos? Geht all diesen Fragen nach, die dann viele dann immer wieder quälen. Ist die Demokratie auf dem Rückzug? Ja, lauter so Chapitz-Thesen werden dann mal auf die Probe gestellt. Wird die Welt dümmer? Wird die Welt unglücklicher? Warum wir die Welt nur besser machen können, wenn wir sie sehen, wie sie wirklich ist. Martin Schröder, warum es uns noch nie so gut ging und wir trotzdem ständig von Krisen reden. Und ich finde, das sollte man einfach mal so Miesepetern schenken.
Wenn
man
das
so
schon wieder auf den Tisch.
Ja,
du musst die armen Menschen, die den Podcast hören, die kriegen...
Das kann man eben gut Menschen schenken, die irgendwie die Welt immer sehr miesepetrig sehen, die großen Pessimisten sind. Und man kann es auch als Argumentationshilfe für das Weihnachtsfest mitnehmen, wenn da wieder einer ist, der sagt, oh, ganz furchtbar und die Weltverschwörungstheorie. Theoretiker, die sagen, dass böse Mächte mal wieder alles uns verderben und dann kann man hier mal wirklich sehr viele Fakten dann in diesem Buch finden, wo dann einfach definitiv bewiesen ist, dass die Welt besser ist, als wir sie wahrnehmen. Und was ich noch interessant finde, ist das Cover. Ja, es ist so in so einem Schlumpfblau gehalten und mit einem roten Pfeil nach oben. Mich erinnert das so an das Look and Feel der AfD, muss ich ehrlich sagen. Ja, also vielleicht will man ja da gewisse Kreise ansprechen, ja, in gewissen Parteien sind ja die Ängstlichen meinst, überrepräsentiert. Ja, zum Beispiel.
Meinst,
vielleicht, möglicherweise war das eine Idee, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall für alle zu empfehlen, für Optimisten und
statt des Buches zu lesen, kann man auch ein ganz einfaches Spiel spielen, einfach zu sagen, würdest du in einer anderen Zeit leben, wenn du dir nicht aussuchen darfst, als was du erleben konntest. Und wenn du dann eine andere Zeit findest, wo du lieber leben würdest, dann wäre die Zeit heute nicht die beste. Aber ich könnte mir vorstellen, die meisten Leute würden sagen, wenn es so ist, dann lebe ich doch im Heute. Und dann braucht man das ganze Buch nicht zu lesen.
Naja, aber man kann trotzdem so ein bisschen sehen, dass man eben, also ich fand auch gerade interessant, dass man eben so Trugschlüsse, wenn man sozusagen zu sehr auf Untergangspropheten, wenn man jetzt zum Beispiel an diesem Tag, wo wir aufzeichnen, da gibt es dann wieder in der Weltedition eine große Warnung vor dem möglichen Börsencrash von Kollegen Chapitz, ja. Und wenn man jetzt auf solche Untergangspropheten dann hört, könnte man möglicherweise in dem Trugschluss erliegen, sein ganzes Depot jetzt zu verkaufen, weil der nächste Börsencrash kommt,
ja. Und wir haben ein paar Indikatoren ausgewertet, wo man einfach sehen kann, dass die Welt nicht mehr so schön ist an der Börse. Und du siehst es ja selbst, die Kurse schwanken insofern.
Ja, gut, aber man könnte möglicherweise dann da falsche Rückschlüsse ziehen. Nein, das ist ja die Weihnachtssendung, da haben wir uns doch lieb. Ja.
Und du hast es gerade so schön, das wäre so ein schönes Schlusswort gewesen, die Welt war noch nie so schön wie heute. Und jetzt hast du es mit einer dusseligen Diskussion wieder. Hier.
Du hast mir auch schon eins reingewirkt.
Gut, okay.
Ja,
ja so, jetzt.
Ja,
jetzt
das waren so ein paar Geschenkideen.
Machen wir hier ein Kerzchen an.
Und wir sind gut in der Zeit geblieben mal wieder. Ja. Ich finde, für Börsianer, für richtige Börsenfreaks, ja, zum Beispiel Bullen oder Bären, kann man auch gerne mal so einen Bullen verschenken. Gibt es ja auch in allen möglichen Varianten.
Gibt es auch als T-Shirts, habe ich gesehen, aber die sehen nicht wirklich lustig aus.
Ja, aber so, man kann sich so einen Bullen ja auch mal gerne auf den Schreibtisch stellen. Das ist ja handlich.
Man
so
kann
sich
auch einen Bären auf den Schreibtisch stellen.
Für Bären kann man ja auch einen Bär verstehen. Man kann sich auch Bulle und Bär auf den Schreibtisch stellen, als Yin und Yang, als Zeichen, dass ja.
Oder man kann einfach den Podcast verschenken, einfach den Leuten
wie kann man
sagen,
den Podcast denn verschenken? Ja.
Du könntest den MP3-Player verschenken und könntest einfach die erste.
MP3-Player, gibt es sowas noch?
Bestimmt. Und dann schreibst du einfach so einen Abspielplayer und dann lädst du einfach die erste Folge drauf und dann kannst du sagen, guck mal.
Also man kann ja auch, wenn man ein Smartphone verschenkt, sollte man gleich mal hier. Den Podcast gleich mal abonnieren.
Ja.
Genau.
Und dann die ETF-Folge drauf, da weiß man, wie man ETFs anlegt. Genau. Und vielleicht die Geschenke-Folge jetzt nicht, weil das haben wir dann wissen die Leute ja, wo die Geschenkidee herkommt. Und
smart.
Dann
smart. Ja, ja, aber man kann sich ja auch dann die Geschenkideen ja holen, solange es die Leute dann nicht vorher wissen, vor Weihnachten. Hinterher kann man ja auch sagen, übrigens, und weißt du, wo ich die Idee her habe? Ja. Natürlich von Defner Chapitz. Ja. Da gibt es immer wieder gute Ideen. Gott. Deswegen empfehlen Sie uns weiter.
Genau, geben Sie uns 5 Sterne.
Ja. Wir bleiben vor und Weihnachten. Vor und nach Weihnachten und zu Weihnachten.
Da müsstest du jetzt mal sagen, dass du der Bulle bleibst.
Ja, bleib ich der Bulle, ja, auf jeden Fall.
Und du? Ich bleib der Bär.
Wir sagen Tschüss und Ciao, ihr Defner.
Und Chapitz.